Ja, guten Morgen zum letzten Gottesdienst in diesem Jahr. Es ist ja schon so eine Sache, dass wir uns so die Zeit immer wieder durch den Kopf gehen lassen und irgendwann ist ein Jahresanfang und dann kommt das Jahresende, wie wir es heute halt erleben. Und diese Jahre, die so vergehen, die hinterlassen Spuren in unserem Leben. Und wir machen uns auch so Gedanken über unsere Zukunft. Und das ist auch ganz gut so, dass wir es auch tun sollen. Aber dass wir es bewusst vor Gott tun, das ist wichtig. Ja, ich werde heute über Hosea Kapitel 9, zumindest den ersten Teil, predigen. Und als ich mir das Kapitel so angeschaut habe, habe ich gedacht, oh nein, was soll man darüber sagen? Und Tage habe ich gebraucht, überhaupt zu verstehen, worum es da geht. Und ja, es war nicht leicht. Ist ein sehr schweres Kapitel irgendwie. Und ich habe dann so ein bisschen im Internet recherchiert. Und da kann man ja so viele Predigten runterladen und schauen. Und ich habe festgestellt, dass viele der bekannten Prediger niemals über Hosea Kapitel 9 gepredigt haben. Ja, es ist schon verrückt. Die haben fast über alle Kapitel, ich habe zum Beispiel den Spurgeon angeschaut, er hat ja Jahrzehnte gepredigt und aus fast allen Kapiteln der Bibel hat er was gesagt, aber nicht über Hosea Kapitel 9. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss bei Calvary Chapel nachschauen. Da gibt es ja auch viele Gemeinden und es wird ja Vers für Vers gepredigt, dann muss ja Hosea Kapitel 9 auch vorkommen. Ja, es kommt vor, so im Zusammenhang mit Kapitel 8 und Kapitel 9 und ab und zu auch Kapitel 10, so diese drei Kapitel zusammengebracht in einem Teil. Und ich spreche heute über Kapitel 9 und ja, ich hoffe, dass der Herr uns da gut durchleitet und dass wir verstehen, worum es dort geht. Und dass wir vor allen Dingen nicht depressiv werden von dem, was wir dort lesen. Weil es ist kein schönes Kapitel. Es sind keine schönen Verse, die da geschrieben sind. Wie schon auch in Kapitel 8 und dann auch in Kapitel 10. Es zum großen Teil so Strafrede Gottes ist. Und ja, und es ist mein Wunsch, nicht, dass wir irgendwie jetzt hier nach Hause gehen und sagen, oh nee, es ist so schwer, Gericht, immer nur Gericht. Aber gerade, ich denke auch gerade jetzt, so am Ende des Jahres, ist es schon auch gut, nochmal das Jahr zu überdenken und nochmal zu schauen, bin ich wirklich dort, wo Gott mich haben will? Bin ich dort, wo ich ja im Zentrum deines Willens bin oder ist mein Weg vielleicht ein bisschen irre gegangen? Ist es nicht verkehrt, so darüber nachzudenken? Nicht um sich irgendwie schlecht zu fühlen, aber einfach mal Gedanken darüber zu machen. Und vielleicht ist dann auch ein Gedanke bei uns da, irgendwie müssen wir unser Leben korrigieren. Und wenn das so ist, dann hoffe ich, dass Gott es euch deutlich macht. Es soll nicht etwas sein, was ich euch irgendwie so draufdrücken möchte, und es euch schwer machen möchte, das soll es nicht sein. Wenn etwas korrigiert werden soll, dann muss es von Gott kommen. Es ist nicht eine Sache, dass ein anderer Mensch es euch sagen muss, sondern es muss bei euch im Herzen bewusst sein und es muss eine Sache sein, die Gott in euch bewirkt. Wenn wir Menschen meinen, uns verändern zu müssen, diese Reformationen oder ja, Veränderungen in unserem Leben machen. Oft sind sie nicht von langer Dauer. Von so vielen Menschen hört man, dass sie Vorsätze fürs nächste Jahr machen und schon zwei Wochen später sind diese Vorsätze dahin. Sie sind schon wieder gebrochen worden. Man sagt, ich will damit aufhören oder ich will das und das machen. Und so schnell funktioniert das nicht mehr. Ich denke, es funktioniert nur dann, wenn wir wirklich von Gott im Inneren bewegt werden. Und wenn es seine Kraft ist, die uns auch die Veränderung bringt. Nicht, wenn wir es versuchen zu machen und hin und her tun und Ja, wir können Kleider wechseln, aber die Person ist immer noch die gleiche, die in diesen Kleidern steckt. Die Person muss verändert werden und das kann nicht ein Mensch machen, das kann nur Gott machen. Ja, jetzt Hosea Kapitel 9. Ihr habt zum größten Teil sehr schwierige Übersetzungen bei euch. Das Kapitel 9 ist auch sehr schwer zu übersetzen. Es gibt einige Verse, bei denen selbst die klugen Übersetzer nicht wissen, wie sie das genau darstellen sollen. Zum Beispiel Hosea 9, Vers 8 ist sehr schwierig. Wir werden das dann nochmal sehen. Ich lese es an einer ziemlich modernen Übersetzung. Neue Evangelikale Übertragung heißt die. Und ich fand die ein bisschen einfacher, das zu verstehen. Und ich denke, da ist schon das besser getroffen als in so vielen Bibeln, die sonst unterwegs sind, obwohl sie auch richtig sind. Nur, wenn ihr das jetzt zusammen mit mir lesen werdet, werdet ihr vielleicht merken, das ist sehr kompliziert. Ich lese erstmal die ersten 9 Verse aus Hosea Kapitel 9. Und hier heißt es in meiner Übersetzung: Israel, freue dich nicht, juble nicht wie die Völker, denn du hast es mit vielen getrieben und dich so von deinem Gott entfernt. Wo immer man Getreide drosch, hast du für Geld geliebt. Dreschplatz und Kelter werden sie nicht nähren. Der Wein wird ihnen fehlen. Sie bleiben nicht im Land des Herrn. Ephraim muss nach Ägypten zurück. In Assyrien werden sie Unreines essen. Sie werden den Herrn keinen Wein mehr spenden. Ihre Schlachtopfer behagen ihm nicht. Es wird wie ein Leichenmahl sein. Unrein wird, wer davon isst. Ihr Brot ist allein für die eigene Kehle. Nichts davon in des Herrn Haus. Was tut er denn am Feiertag, am Tag des Festes für den Herrn? Die aus dem verwüsteten Land flüchten, sammeln sich in Ägypten. Memphis wird sie begraben. Wo jetzt ihr Silber glänzt, wird Unkraut wachsen. Dornen werden ihre Häuser überwuchern. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Die Tage der Vergeltung. Israel wird es erkennen. Der Prophet ist ein Narr. Der Mann des Geistes ist verrückt. So große Anfeindung zeigt nur die Größe deiner Schuld. Der Prophet, der Wächter Ephraims, ist neben seinem Gott. Doch auf allen seinen Wegen stellen sie ihm Fallen auf. Sogar im Haus seines Gottes stößt er auf Feindschaft. Tief verdorben ist ihr Tun, so wie damals in Gibea. Doch er wird an ihre Schuld denken und sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Ja, soweit die ersten 9 Verse. Und ich dachte, wie soll man jetzt den Text hier irgendwie geordnet rüberbringen? Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen durch diese viele Worte hindurchführen, dass ihr vielleicht ein bisschen besser den Text hier erkennt, aber auch Schlüsse für euch, für euer Leben ziehen könnt. Also zunächst einmal ist es sehr interessant. Es heißt hier: Israel, freue dich nicht. Das ist auch mein erster Punkt. Freut euch nicht. Gott ist kein Spielverderber. Es ist nicht so, dass Gott uns alles Schöne nehmen möchte. Es gibt ja so diese Meinung bei vielen Menschen, Gott ist so ein Polizist, der nur da steht und schaut, wo wir was falsch machen, auf die Hände haut, damit wir das lassen. So ein Wächter, der nur darauf schaut, unsere Fehler zu erkennen. Nein, Gott ist nicht jemand, der nur da ist, um unsere Fehler zu finden. Gott ist nicht jemand, der unser Leben mies macht. Er will nicht unser Leben mies machen. Das war niemals seine Intention. Wenn wir jetzt im Alten Testament lesen, da sehen wir, wie Gott so vieles über Feste schreibt, über so viele verschiedene Feste, die dort in Israel gefeiert wurden. Und das waren nicht Feste, in denen man sich missfühlen sollte, sondern in denen man wirklich feiern konnte. Die anderen Kulturen um Israel herum, bei denen war es ganz anders. Jeder tat das, was er wollte. Und es gab da keine Feste, wo sie so richtig zusammengekommen sind. Das war alles so, jeder tut das, was für ihn richtig ist. Aber bei Israel war es so, dass Gott verordnet hatte, dass sie bestimmte Wochen sogar zusammenkommen sollten und einfach miteinander Gemeinschaft hatten und Freude hatten, gefeiert haben. Das war verordnet worden. Dreimal im Jahr musste ganz Israel zusammenkommen, um so ein Fest dem Herrn zu feiern. Und diese Feste, die wurden sehr fröhlich gefeiert. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Israel gewesen ist. Die Juden, die feiern ja immer noch die Feste, so wie sie aus dem Alten Testament herkommen. Und wenn man dann so am Sabbat an der Klagemauer ist, dann merkt man nicht sehr viel vom Klagen. Die tanzen da herum vor der Klagemauer am Sabbat. Sie feiern den Tag. Und so wollte es Gott haben. Gott wollte, dass das Volk Israel immer wieder zusammenkommt und Fete macht. Es einfach gut miteinander haben. Feiern für den Herrn. Gott wollte Feiertage haben. In 5. Mose 16, Vers 15, da lesen wir, 7 Tage lang sollst du Jahwe, deinen Gott, das Fest feiern. Und zwar an dem Ort, den Jahwe auswählen wird. Jahwe ist der Name Gottes. In eurem Bibel steht der Herr geschrieben. Jahwe ist genauer. Denn Jahwe, dein Gott, wird dich segnen in allen Ertrag und der Arbeit deiner Hände, sodass du dich der Freude überlassen kannst. Du kannst Freude haben. Komm eine ganze Woche zusammen. Vergiss deine Arbeit. Vergiss deinen Alltag. Vergiss das, was du zu tun hast. Du hast gerade eine Ernte eingebracht. Das war zum Beispiel eines der Feiertage, das Laubhüttenfest. Du hast gerade viel gearbeitet. Jetzt ist Schluss. Eine Woche lang Pause. Mach Pause. Feiere. Feiere für Gott. Gott wollte, er hat es verordnet, dass das ganze Volk Israel feiert. Gott ist nicht jemand, der sagt, nee, du darfst nichts Gutes im Leben haben. Gott will sogar, dass wir Gutes im Leben haben. Er verordnet es. Durch sein Gebot, durch sein Gesetz verordnet er es, dass Israel zusammenkommen sollte und dass sie feiern sollten. Im Psalm 32, Vers 11, freut euch an ihm und jauchzt, die ihr Jahwe gehorcht, jubelt auf, ihr ehrlichen Herzen. Freut euch. Die Psalmen sprechen sehr oft darüber, dass wir uns freuen sollen. Wir dürfen uns freuen. Wir kennen den Vers aus Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Es ist natürlich ein Wort aus dem Neuen Testament. Das kannte Israel damals noch nicht so in der Weise. Aber das ist es, woran uns Paulus erinnert. Und das ist nichts Neues. Es ist nicht eine Sache, die jetzt ganz neu durch das Christentum hineingekommen ist. Dass wir Freude haben sollten in dem Herrn, das war schon immer so. Gott wollte, dass wir uns an ihm freuen. Und wir, die wir irgendwann mal Heiden waren, die wir jetzt aber zu Gott gekommen sind, da heißt es für uns auch, freut euch in dem Herrn alle Wege. Freut euch in dem Herrn. Wir dürfen uns freuen. Wir sollen uns freuen, und zwar in allen Wegen. Wir sollen uns an dem Herrn erfreuen. Und da ist der Knackepunkt. Wir sollen uns an dem Herrn erfreuen. Gott wollte, dass wir Freude haben, und zwar an ihm Freude haben. Nicht Freude haben, einfach nur so, was weiß ich, abzuhängen und uns voll laufen zu lassen. Das ist ja das, was die Welt unter Freude sehr oft versteht. So in die Kneipe zu gehen und so richtig einen heben. Und dann total breit nach Hause geschoben werden oder nach Hause kriechen. Und das ist Fete. Das ist Vatertag. Man nimmt seinen Bollerwagen voller Bierkisten und geht feiern als Männer. Tja, und dann den nächsten Tag der dicke Kopf. Das ist sehr oft die Freude, die die Welt uns so bietet. Gott will, dass wir uns an ihm erfreuen. Und er gibt uns so viel Grund, uns an ihm zu erfreuen. Er möchte, dass wir unsere Freude nicht an vergänglichen Dingen haben, nicht an Silber oder Gold, sondern dass unsere Freude an ihm ist. Er möchte für uns alles sein. Er möchte unsere Freude sein. Und er beschenkt uns auch. Er sagt ja auch hier, das haben wir in 5. Mose gelesen, denn Jahwe, dein Gott, wird dich segnen in allen Ertrag und der Arbeit deiner Hände. Er wird dich segnen. Er wird dir geben, das, was du brauchst für dein Leben. Er wird dich beschenken. Und du sollst dich einfach an ihm erfreuen. Aber jetzt hier heißt es auf einmal, das ist ja komisch, hier heißt es auf einmal, Israel, freue dich nicht. Wir sollen uns freuen, auf der einen Seite haben wir gelesen, und hier heißt es, Israel, freue dich nicht. Wie kommt das zusammen? Und wie ich schon sagte, unsere Freude sollte in dem Herrn sein. Das war das Wichtige. Aber Israel hatte nicht mehr ihre Freude an dem Herrn. Ihre Freude war anderer Art. Juble nicht wie die Völker. Ihre Freude war wie es die Freude der Völker war. Diese viele Volksgruppen um Israel herum. Was war denn ihre Freude? Tja, ihre Freude war die gleiche, wie sie auch bei uns so weitgehend in der Welt verbreitet ist. Das war ihre Freude. Ihre Freude war, sich zu befriedigen, irgendwie. Das war ihre Freude. Sie suchten, für sich Sachen zu nehmen. Das war die Freude der Völker. Und Israel sollte sich nicht mit dieser gleichen Art von Freude belasten. Die sollten nicht sich so freuen, wie es die Völker gemacht haben. Es gibt eine falsche und verbotene Art von Freude. Und das galt damals für Israel. Und Gott ist dasselbe, wie wir schon gehört haben. Es ist auch heute genau so. Es gibt eine falsche Art von Freude, die der Mensch haben kann. Zum Beispiel im Psalm 1, Vers 1, da heißt es, wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt. Bei euch ist es ein bisschen anders in der Luther- oder Elberfelder Bibel geschrieben. Gesegnet ist der Mensch, der nicht diese falschen Wege betritt. Gesegnet ist der Mensch, der nicht die Freude hat, wie die Spötter es haben, wenn sie zusammensitzen und dann über einen oder den anderen herziehen, abspotten. Das soll nicht eure Freude sein. Es ist eine falsche Art von Freude. Ich habe auch jetzt gerade aus Amos gelesen, Amos Kapitel 6, Vers 13. Und hier heißt es, ihr freut euch über ein Unding und sagt, wir haben Kanaim genommen. Das haben wir aus eigener Kraft geschafft. Ihr freut euch über ein Unding. Sie haben irgendwie einen Kampf gekämpft und gewonnen. Und die sagen, das haben wir gemacht. Das haben wir erreicht. Wir haben das geschafft und haben sich da gefreut. Es ist ja sehr oft so, wenn irgendwelche Kämpfe gewonnen werden, da ist erstmal so ganz große Freude da. Man hört das auch immer wieder bei Wahlkämpfen. Wenn ein Wahlkampf zu Ende gegangen ist und eine Partei gewonnen hat, dann wird dort richtig gefeiert. Wir haben es geschafft, wir haben unsere Stimmen bekommen, wir dürfen jetzt regieren. Jetzt in Ägypten, da gibt es natürlich beide Seiten, die einen protestieren, die andere feiern. Wir haben es geschafft und man freut sich und man zelebriert das. Und Gott sagt, es ist ein Unding. Ihr habt es nicht geschafft. Wenn ihr Sieg gehabt habt, dann war es nicht aus euch. Dann war es nicht eure Kraft. Dann war es euch gegeben. Und ihr haut euch auf die Schultern und sagt, wir haben es geschafft. Es ist ein Unding. Und so viele Dinge in unserer Welt, die sind wirklich so, wenn man das so richtig betrachtet, ein Unding. Wir versuchen uns zu loben über Sachen, die wir gar nicht gemacht haben. Wir versuchen stolz über Sachen zu sein, die wir nicht wirklich erreicht haben, die uns geschenkt worden sind. Und das war damals in Israel leider so gekommen, dass die Leute in Israel nicht mehr Gott in ihrem Zentrum hatten, sondern ja, ihr Leben anders gestalteten. Die suchten eigene, neue Wege und sie brachten auf einmal nicht mehr Gott die Opfer, sie brachten den Baalen die Opfer, so wie die Völker um sie herum. Alle anderen tun das doch auch so. Warum sollen wir anders sein? Wir wollen so sein wie die anderen Völker. Das war damals, als wir den König gewählt haben. Wir wollen so sein wie die Völker um uns herum. Wir wollen einen König haben. Gott über uns herrschen? Nee. Wir wollen einen König haben. Und später Gott anbeten, dort in Jerusalem. Warum nicht die Kälber hier anbeten, die hier in der Nähe sind, für das Nordreich in Israel? Die haben ja zwei Kälber gebaut, die sie als Gott hingestellt haben. Wir können ja die Kälber anbeten. Später haben sie die Baale angebetet. Das waren die Götter, vollkommen fremde Götter. Sie haben sie angebetet. Und sie dachten, es geht doch alles gut. Was wollt ihr denn? Es funktioniert doch alles. Warum sollen wir unser Verhalten ändern? Und Freude war damals sehr oft mit ihrem Gottesdienst verbunden. Es waren sehr oft Feste für irgendwelche Götter. Das waren die Feste für Gott, die Feste, die Gott angeordnet hatte. Das waren die Feste, an denen sie sich besonders an Gott erfreuen sollten. An jedem Sabbat sollten sie sich an Gott erfreuen, das Volk Israel. Es gab kein Volk, in dem es so eine geregelte Woche gegeben hat, zu der damaligen Zeit. Eine Woche, in der man 6 Tage arbeiten sollte und an einem Tag ruhen musste. Keine Arbeit tun sollte, sondern einfach Gott anbeten sollte. Das war so vom Gesetz eingesetzt. Die Tage zum Feiern waren Tage und Feste, die von Gott eingesetzt waren. Aber auch bei den Völkern waren es Feiertage für ihre Götter meistens. Ich habe irgendwie jetzt vor kurzem eine Sendung gesehen und da wurde es auch gesagt, dass die Griechen ihre Feiertage hatten und dann, was weiß ich, in Olymp dann den Zeus angebetet haben. Das waren auch Feiertage. Man hat die Götter gewählt und wenn man gefeiert hat, dann hat man zu ihren Ehren gefeiert. So war Freude sehr oft mit einer Religion begründet. Und diese Feiertage und diese Feiern, die abgehalten worden sind, die waren zu Ehren irgendwie von Göttern abgehalten worden. Und Israel ist auch in die gleiche Spur hineingekommen, ist in die Irre gegangen. Und das ganze Buch Hosea spricht davon, dass Israel Hurerei betrieben hat. Sie haben nicht mehr Gott angebetet, nicht mehr so, wie sie es tun sollten. Gott war nicht mehr der Mittelpunkt als Geber aller guten Gaben, sondern diese guten Gaben wurden anderen Göttern zugesprochen. In Jeremia, Kapitel 2, Vers 13, da heißt es, denn mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich verließen sie, die Quelle des lebendigen Wassers, um sich Regengruben auszuhauen, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Eine doppelte Sünde. Das lebendige Wasser, die lebendige Quelle, die haben sie verlassen. Gott haben sie nicht mehr angebetet, den Herrn, der sich ihnen offenbart hat, der sie aus Ägypten geführt hat, der sie in ein Land gebracht hat, das er besonders bewachte. Ein gutes Land, ein Land, wo Milch und Honig fließt, ein Land, in dem es den Früh- und Spätregen gegeben hat, weil Gott diesen Regen ihnen geschickt hat. Und Gott hat ihnen das Land gegeben, nicht damit sie sagen konnten, das ist mein Land. Sie konnten es auch gar nicht selber erobern. Als die Kundschafter zurückgekommen waren, haben sie gesagt, da leben Riesen in dem Land. Wir können es niemals einnehmen. Unmöglich. Das ist ein Land, da sind befestigte Städte, da sind Völker, die groß sind. Die können wir nicht einnehmen. Und Gott hat ihnen gesagt, ja, ihr habt recht, ihr könnt es nicht einnehmen. Ich bringe euch in ein Land, in dem ihr nicht alleine den Sieg davontragen könnt. Aber durch meinen Geist, spricht der Herr, durch Gott konnten sie das Land einnehmen. Und sie haben Völker vertrieben aus einem Land, das stark war. Völker, die stark waren, die haben sie vertrieben. Nicht, weil sie es geschafft haben. Und das wollte Gott so, dass sie erkennen, ich habe es euch gegeben. Ich habe es geschafft. Ich habe euch die Völker weggenommen, damit ihr in Städte kommt, die ihr nicht gebaut habt. Und ihr einfach da leben könnt. Ihr könnt in Häuser einziehen, die ihr nicht selber irgendwie durch eure Kraft bauen musstet. Ihr habt Weinberge bekommen, die ihr gar nicht pflanzen musstet. Die waren schon alle da, für euch vorbereitet. Ihr seid gekommen in ein Land, Gott hat das vorbereitet für sein Volk. Und das haben sie vergessen. Die haben vergessen, dass da eine lebendige Quelle ist und haben angefangen, eigene Wege zu finden, um Wasser zu kriegen, Zisternen, die doch nur verdreckt waren, wo das Wasser ekelig war, wenn es dann so ein paar Wochen gestanden hat. Das lebendige Wasser, die Quelle ist da. Geh hin, nimm das Wasser. Nein, ich habe meine Zisterne, ich hole mein Wasser aus der Zisterne. Es ist zwar abgestandenes Wasser, es ist zwar kein schönes Wasser, aber ich hole mir lieber das Wasser aus der Zisterne. Das ist die doppelte Sünde, die Israel begangen hat. Gott haben sie verlassen, haben aber selber sich Zisternen gesucht, um dort Wasser herauszuholen. Sie sind zu den Baalen gegangen. Sie haben das Gleiche getan wie die ganzen Völker um sie herum. Leider. Israel ist in die Irre gegangen. Und ihre Freude war genauso, wie es die Freude der Völker war. Sie war pervertiert. Und es ist vielleicht so, wie auch in unserer Zeit. Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass das, was Gott da zu dem Volk Israel sagt, nicht so sehr weit von uns entfernt ist. Wir sind auch das christliche Abendland. So wird unser Bereich genannt, das christliche Abendland. Religion, Glaube an Gott, war immer sehr wichtig bei uns in unserem Land gewesen. Das ganze Leben war von Kirche bestimmt. Wo ist dieses christliche Abendland heute? Wo sind wir heute? Wo sind wir heute angekommen? Wir haben jetzt gerade Weihnachten gefeiert, ein christliches Fest, die Erinnerung an die Geburt Jesu. Gut, man kann darüber streiten, wo das Fest herkommt und warum gerade am 25. Dezember. Okay, darüber kann man diskutieren und da kann man Meinungen haben. Aber es geht eigentlich um die Geburt Jesu Christi. Wo ist dieser Begriff heute in unserer Gesellschaft? Und wenn ich dann so sehe, dass es nur um Kaufen geht, um Geschenke geht, das kirchliche Fest ist pervertiert worden zu einem, wie soll man es sagen, Also für den Handel ist es immer sehr gut. Da machen sie die meisten Geschäfte. Darum geht es eigentlich auch nur. Es geht um Geld. Es ist eine Sache geworden, die nur noch mit Wirtschaft zu tun hat. Es geht um Geschenke, es geht nicht mehr um Jesus. Man spricht nicht mehr so sehr über das Ereignis von Weihnachten. Man freut sich nur noch auf die Geschenke. Ein Fest, das eigentlich zu Ehren Gottes mal so ins Leben gerufen worden ist, ist mittlerweile ein Fest, wo Gott gar nicht mehr vorkommt. Wo Gott nur noch als Seitenfigur irgendwo in den Kirchen vorkommt. Man geht dann mal in die Kirche am 24. und schaut sich die Krippe da an. Und das war es dann mit Weihnachten. Es ist schade, dass es so weit gekommen ist in unserem Land, in unserem christlichen Land. Aber das ist das, was mit Israel geschehen ist. Sie waren von Gott abhängig, sie lebten mit Gott. Und auf einmal haben sich die Maßstäbe verändert. Und auf einmal war es nicht mehr Gott, der so wichtig war. Dann waren die Feste immer noch wichtig, aber nicht mehr Gott. Und dann wurde anstatt Gott Baal genommen. Und dann wurden die Feste für Baal halt gefeiert. Ist doch auch okay. Es muss doch nicht der unsichtbare Gott sein, der irgendwo weit weg ist. Der Baal ist auch so nahe dran. Es war ein schrecklicher Gott mit Hörnern, ein Stier. Okay, ist halt so. Aber es ist ein Gott, der da ist. Den feiern wir jetzt mal. Und Gott sagt, ey, was ihr da gemacht habt, das ist Hurerei. Das ist vollkommen weit weg von dem, was es sein sollte. Wir lesen ja in Vers 1, denn du hast es mit vielen getrieben und dich so von deinem Gott entfernt. Wo immer man Getreide drosch, hast du für Geld geliebt. Hurerei, weg von Gott, andere Götter zu sich nehmen. Gott sagt, ich habe euch herausgeführt. Man sagt, nein, ich will dich nicht haben. Ich nehme mir andere Götter, Götter, wie ich sie mir vorstelle, Götter, wie die anderen Völker sie auch haben. Ist ja so fortschrittlich, diese Götter zu haben, diese modernen Götter zu haben. Die modernen Götter auch heute. Du hast Hurerei getrieben, sagt Gott. Und das Schlimme war, Israel erwartete gar nicht mehr den Segen von Gott. Gott sagte, ich will euch segnen, ich will euch den Regen geben, ich will schauen, dass es euch gut geht in eurem Land. Aber Israel erwartete gar nicht mehr den Segen von Gott. Sie haben das ihren Baalen zugesprochen. Und sie opferten auch den Baalen. Und diese Feste, die für diese Baale gemacht worden sind, waren oft mit viel Ausschweifungen verbunden. Und ich habe schon gesagt, die Freude, wie sie in der Welt ist, ist sehr oft mit Hurerei, mit Ausschweifung verbunden. Und hier lesen wir es ganz deutlich, dass da diese Ausschweifungen in Israel genauso getrieben worden sind, wie es bei anderen Göttern war, bei anderen Völkern waren, die ihre Götter hatten. Und die auch sehr oft ihren Gottesdienst mit solchen Ritualen verbunden haben. Auch in Indien gab es Feste, wo es so Tempelprostituierte gegeben hat. Und das gab es damals auch in Israel. Und gerade in der Zeit der Ernte, in der Dreschzeit, da wo man Getreide eingetrieben hat, da wurde sehr viel Prostitution getrieben. Und hier lesen wir das deutlich, dass Gott das sieht und Gott sagt, freut euch nicht darüber. Es ist kein Grund, dass ihr darüber Freude haben könntet. Diese Ausschweifungen, die dort in dem Land getrieben worden sind. Das ist das Erste, was Gott ihnen sagt. Es gibt eine falsche Art von Freude. Ein weiterer Punkt, den ich dazu sagen möchte, ist, dass Wohlergehen nicht unbedingt ein Zeichen für Gottes Wohlwollen sein muss. Nur weil es mir gut geht, muss es nicht unbedingt ein Zeichen sein, dass Gott es auch so befürwortet. Sehr oft denken Menschen das. Sie denken, ja, mir geht's doch gut. Ich mache das und ich mache das, mir geht's doch gut. Ist doch okay. Warum nicht? Und so war es damals zur Zeit, als Hosea gepredigt hat. In Israel war ein gewisser Wohlstand. Den Menschen ging es gut. Sie hatten ihren Profit von ihren Feldern. Es ging ihnen gut. Und sie sagten, ja, wir haben das mit Beihilfe gemacht. Warum soll es denn jetzt falsch sein? Also wenn es uns gut geht, dann ist es doch auch okay. Hosea musste sagen, Leute, seid vorsichtig, ihr könnt nicht darauf pochen, wenn es euch gut geht, dass es auch für Gott okay ist. Das ist nicht das Gleiche, euer Wohlergehen gleich Gottes Wohlwollen. Das ist nicht das Gleiche. Euch geht das vielleicht jetzt gut, aber wenn ihr diesen falschen Weg geht, kann es gefährlich für euch werden. Es gibt so einen schönen Vers in Römer Kapitel 2, Vers 4. Und hier heißt es, oder verachtest du nur seine große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehren bringen will? Wenn Gott uns Gutes tut, ist es nicht unbedingt zu sagen, es ist okay vor Gott. Gott tut uns oft Gutes, damit wir zur Umkehr kommen. Er möchte uns Gutes tun, zu sagen, ey, ich gebe euch das Gute, bitte kommt zurück. Ein Ruf zur Buße, kommt zurück. Ich beschenke euch doch, ich möchte euch doch Gutes tun. Ich möchte doch nicht, dass ihr leidet. Aber ich tue es nicht, um euch zu bestätigen, sondern ich tue es, weil ich gut bin und weil ich möchte, dass ihr Buße tut, dass ihr zurückkommt, dass ihr erkennt, es kommt von dem Herrn. Er ist derjenige, der das alles schenkt. Und die Sachen, die kommen von dem Herrn. Der Regen, wir sind so reich gesegnet hier bei uns in unserem Land, aber letztlich ist das Wetter eine Sache, die nicht wir kontrollieren können. Es ist eine Sache, auf die wir nur geringen Einfluss haben können. Es ist etwas, was Gott schenkt. Und gerade in Israel war es so wichtig, dass Gott ihnen den Regen zur richtigen Zeit gibt. Dann haben sie auch viel Ernte gehabt. Wenn sie den Regen nicht hatten, hatten sie nicht unbedingt so viel Ernte. Und Gott sagte, ich bin der Herr, der euch den Früh- und den Spätregen sendet. Und sie sollten einfach daran denken, dass Gott sie zur Umkehr führen will. Und doch haben sie das nicht richtig begriffen. Sie haben einfach gedacht, oh, ist es okay, wenn ich das so tue. Und hier muss Hosea hineinsprechen in diese Situation, den Leuten geht es gut. Und genauso ist es eine Aufgabe für uns, in unsere Zeit hineinzusprechen. Und wir wissen, den Leuten geht es gut. Sie haben genug Geld. Sie haben Wohlstand. Und so gut wie in Deutschland leben nur wenige andere Nationen. Wir leben in einer sehr guten, wohlhabenden Art hier bei uns in Deutschland. Und so war es damals in Israel. Den Leuten ging es gut. Und der Prophet war da und musste ihnen trotzdem etwas sagen. Und das ist nicht einfach. Es muss ihm sehr schwer gefallen sein, ihre Feste in Frage zu stellen und zu sagen, Leute, eure Feste sind nicht so, wie Gott sich diese Feste wünscht. Und es geht ihnen gut. Der Psalmist, da sagt auch irgendwo, dass er sich die Leute angeschaut hat und 1000 Fragen hatten. Warum geht es den Gottlosen so gut? Die haben alles, es geht ihnen so gut. Und dann sagt er, dann bin ich in das Haus des Herrn gegangen und dann habe ich ihr Ende gesehen. Und das ist es, was Gott hier durch den Propheten Hosea zeigen will. Da gibt es ein Ende. Gottes Güte, die ist da. Sie ruft uns zur Umkehr. Aber diese Güte ist nicht unendlich. Und das ist das, was Hosea dem Volk sagen wollte. Gottes Güte ist nicht unendlich. Irgendwann wird Gott sie zur Rechenschaft ziehen. Irgendwann kommt der Punkt, wo Gott sagt, so, jetzt geht es aber nicht mehr weiter. Ich mache das nicht mehr weiter mit. Ich habe euch beschenkt, ich habe euch Gutes getan, so viel noch und nöcher. Aber ihr habt es nicht angenommen, ihr habt es nicht wahrgenommen. Und jetzt muss ich euch Gericht verkündigen. Und Hosea ist hier und er verkündigt dieses Gericht. Und ihm fällt das sehr schwer. In Vers 7, und da machen wir jetzt gerade einen Sprung nach Vers 7, und dieser Vers ist auch sehr schwierig zu verstehen. Wenn ihr es in euren Bibeln lest, ist es sehr schwierig zu verstehen. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen, die Tage der Vergeltung. Israel wird es erkennen. Und dann kommt das, worüber ich jetzt sprechen will. Der Prophet ist ein Narr. Der Mann des Geistes ist verrückt. So große Anfeindung zeigt nur die Größe deiner Schuld. Die Leute sagten, du, Hosea, bist bekloppt. Uns geht es gut und du verkündest uns Gericht. Du bist bekloppt, du bist ein Narr. Du kannst nicht ganz dicht sein, uns hier diese Predigten zu halten. So wie Noah, er hat den Leuten das Gericht verkündigt, 120 Jahre lang, und die Leute sagten, ey, spinnst. Hier Wasser runterkommen, dass alles hier ertrinken muss. Du spinnst, Noah. Baut hier ein Boot mitten auf dem Land, vielleicht auch sogar auf dem Berg irgendwo. Ein Boot, wo es weit und breit kein Wasser gibt. Aber Gott hat gesagt, es wird Wasser kommen, es wird Regen kommen. Die Welt wird untergehen. Und hier ist Hosea, der sagt, die Welt wird untergehen. Die Leute sagen, ey, du bist bekloppt. Und das sind oft so Rechtfertigungen, die die Menschen machen, um zu sagen, ich will auf dich nicht hören. Du kannst nicht ganz normal sein. Ich will auf dich nicht hören. Du verkündest Gericht. Nein, ich will das nicht hören. Du bist bescheuert. Du musst in die Psychiatrie. Weg mit dir, weil du uns dieses hier verkündigst. Uns geht es so gut und du sagst, Gericht wird kommen. Wie kannst du das machen? Und ich sage das jetzt so deutlich, weil das auch unsere Aufgabe ist, in unserer Zeit. Wir können nicht zusehen, dass die Menschen untergehen werden. Und es wird Gericht kommen. Die Bibel sagt es uns ganz deutlich, dass am Ende Gott richten wird. Auch auf unsere Welt, auf Deutschland wird Gericht kommen. Und die Menschen sagen, ihr seid bekloppt. Von Gott sprechen, uns geht's so gut. Wieso sprichst du von Gott? Wieso sprichst du, dass wir uns bekehren müssen? Warum sprichst du überhaupt über Umkehr, wenn es uns so gut geht? Und doch ist es unsere Aufgabe. Doch war es Hoseas Aufgabe. Auch wenn die Leute sagten, ey, du bist bescheuert, dass du hier sowas sagst. Und wir lesen auch im Vers, Vers weiter. Im Vers 8, den letzten Teil. Also wie gesagt, der Vers 8 ist sehr schwer zu übersetzen. Sehr schwierig. Aber der letzte Teil ist doch einfach, doch auf allen seinen Wegen stellen sie ihm Fallen. So wie Vogelfallen. Man versucht, ihn zu fangen. Man versucht, irgendwo was zu finden, um zu sagen, okay, jetzt wissen wir, dass du bekloppt bist. Hier, diese Sache, die du gesagt hast. So wie es die Pharisäer bei Jesus versuchten. Sie versuchten da auch herauszufinden, wo sie ihn erwischen können, um ihn dingfest zu machen. Überall Fallen. Man sucht nur, wie man diese Person degradieren kann. Und das werden wir auch in unserer Verkündigung, in unserem Dienst erleben. Man wird uns Fallen stellen, man wird über uns lachen, man wird uns sagen, ey, deine Botschaft, die du uns hier verkündigst, die ist sowas von daneben, die passt ganz und gar nicht. Das ist in unserer Zeit so. Und da ist halt die Nähe zu Hosea so deutlich zu sehen. Die Zeit von damals, in der Hosea lebte, ist so wie unsere Zeit heute, wie unser christliches Abendland heute. Die Menschen, die achten nicht mehr auf Gott. Es geht ihnen gut. Sie wollen nicht hören, dass es einen Gott gibt, dass es von Gott kommt, dass dieser Segen ihnen geschenkt, gegeben worden ist. Man will das nicht hören. In einem Kommentar habe ich gelesen, so eine Auslegung von diesem Vers 7. Und da hieß es, würden die Irrgläubigen sich mit dem wahren Propheten und seiner Autorität entziehen, indem sie ihn lächerlich machten, für dumm oder gar geisteskrank erklären und ihm Lieblosigkeit vorwerfen. Und das Interessante ist, dass viele Propheten es so erlebt haben. Elia hat das erlebt, dass man auf sein Wort nicht hören wollte. Micha hat das erlebt, Elisa hat das erlebt. Viele haben es erlebt, dass Leute sich über sie lustig gemacht haben, über ihre Botschaft lustig gemacht haben. Sie wollten nicht wirklich hören auf das, was sie zu sagen haben. Und doch war es Gottes Wort an sie, ein Wort, das sie zur Umkehr führen sollte. Israel sollte sich nicht freuen, wie die Völker sich freuten. Die sollten sich in dem Herrn freuen. Das wollte Gott ihnen als ersten Punkt sagen. Eure Freude soll nicht die gleiche Freude sein, wie es die Völker haben. Eure Freude sollte in dem Herrn sein. Rechte Freude kommt letztlich nur von dem Gehorsam zu Gott. Er macht uns dann wirklich froh. Er gibt uns die wahre Freude. Ja, und was war es, was Hosea verkündigen musste? Worin bestand die Strafe, die Hosea dem Volk weitergeben sollte? Ich gehe so schnell jetzt durch die verschiedenen Sachen, die Hosea hier sagt. In Vers 2, da heißt es, Dreschplatz und Kälte werden sie nicht nähren. Der Wein wird ihnen fehlen. Hosea sagt damit, eure Ernte, die jetzt im Augenblick so reichlich da ist und ihr es den Ballen zuschreibt, dass ihr so eine gute Ernte habt, diese Ernte wird vergehen. Es wird eine Zeit kommen, wo eure Felder euch nicht mehr diese Ernte geben werden. Das ist der erste Punkt des Gerichtes und die Strafe Gottes. Es wird die Zeit kommen, wenn auf einmal eure Felder versagen, wenn auf einmal kein Öl mehr da ist, wenn kein Wein mehr da ist. Es wird diese Zeit kommen. Das ist die erste Strafe, die Gott durch seinen Propheten dem Volk weitergibt. In Hosea 2, Vers 11, da heißt es, darum hole ich mein Korn zurück, wenn es reift, meinen Wein zur Erntezeit. Ich entreiße ihr Wolle und Flachs und ihre Nacktheit, die ihre Nacktheit verhüllen sollen. Gott sagt, ich werde euch das wegnehmen. In Micha Kapitel 6, Vers 15, da heißt es, du wirst sehen, aber nicht ernten. Du wirst Oliven auspressen, aber mit dem Öl dich nicht salben. Du wirst Trauben keltern, aber den Wein nicht trinken. Du wirst das tun, was du immer getan hast. Du wirst die Arbeit investieren, die du immer investiert hast. Aber es wird dir nichts mehr bringen. Das ist eine Strafe, die Gott ihnen so zunächst einmal vorlegt, als erstes. Als zweites sagt Gott in Vers 3, sie bleiben nicht im Land Jahwes oder des Herrn. Ephraim muss nach Ägypten zurück. In Assyrien werden sie Unreines essen. Die zweite Strafe, die Gott hier dem Volk Israel deutlich vor Augen stellt, dass Gott ihnen ihre Existenzgrundlage entzieht. Sie müssen raus aus dem Land, in dem sie jetzt gerade leben. Das Land Israel ist nicht das Eigentum von Israel gewesen. Es ist ihnen geliehen worden. sie sollten dort leben. Und Gott wollte ihre Existenz dort sichern, solange sie gehorsam waren. Wenn sie nicht gehorsam waren, das ist schon selbst in 5. Mose deutlich zu lesen, wenn sie nicht gehorsam waren, dann würden die Feinde kommen. Sie würden raus aus ihrem Land müssen. Und hier ist es, was Gott ihnen sagt. Ihr werdet zurück müssen nach Ägypten. Ihr werdet nach Assyrien müssen. Ägypten ist natürlich hier nicht wortwörtlich gemeint, sondern ist es gemeint, Ägypten, die Zeit der Versklavung. Ihr müsst zurück in die Versklavung. Ich habe euch aus Ägypten geholt. Ihr wart dort Sklaven des Pharao gewesen. Ich habe euch dort herausgeholt. Ihr horcht jetzt nicht auf mich. Ihr müsst wieder zurück in diese Sklaverei hinein. Ihr müsst zurück nach Ägypten. Ihr müsst nach Assyrien. Und wenn ihr dahin gekommen seid, dann heißt es, in Assyrien werden sie Unreines essen. Die werden ihr Ritual nicht mehr aufrechterhalten können. Sie werden nicht mehr sagen können, okay, wir dürfen das und das essen. Sie werden Unreines essen müssen. Sie haben keine Wahl mehr, was sie da essen können. Sie sind dann weg aus ihrem Land, weg da, wo Gottes Gesetz gegolten hat. Unreines werden sie essen müssen. Sie werden sich verunreinigen. Das, wovon sie immer Angst hatten. Petrus sagte ja, bevor er dann zum Haus Cornelius gekommen ist, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. War für das Volk Israel sehr wichtig. Ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Alles, was ich gegessen habe, war koscher. War alles so, wie Gott es haben wollte. So hat das Volk Israel gelebt. Sie hatten ihre Gesetze, ihre Essensgesetze. Und auf einmal heißt das hier, sie werden Unreines essen. Das, was sie dort essen werden, das ist nicht mehr das, was sie als koscher bezeichnen könnten. Es ist unrein. Sie verunreinigen sich selbst durch dieses Essen. Und das sagt Gott ihnen. Ich entziehe euch eurer Existenzgrundlage. Ihr müsst weg aus dem verheißenen Land und ihr müsst wieder Sklaven sein. Ihr könnt euch nicht mehr wählen, was ihr essen wollt. Ihr müsst das essen, was man euch gibt. Und zwar unreines Essen. Unrein zubereitetes Essen. Das werdet ihr dort essen. Das ist der zweite Punkt der Strafe, die Gott hier dem Volk Israel deutlich vor Augen stellt. Den dritten Punkt in Vers 4. Sie werden Jahwe keinen Wein mehr spenden. Ihre Schlachtopfer behagen ihm nicht. Es wird wie ein Leichenmahl sein. Unrein wird, wer davon isst. Sie hatten ihre Feste. Sie wohnten in ihrem Land. Sie haben zwar Baal gedient, aber auch Gott gedient. Es war immer eine Vermischung. Das war das Problem bei dem Volk Israel. Es war niemals ein totaler Baal-Kult, der dort war. Es war eine Vermischung. Man hatte ein bisschen von dem Glauben, wie es aus dem Gesetz gekommen ist, genommen, aber auch ein bisschen von dort das Beste von beiden herausgesucht. So wie ein paar Bundesländer die katholische und evangelische Feiertage haben und dann das feiern können und auch das feiern können. Von beiden das Beste ausgewählt. Und das war halt ihre Art, wie sie Gott angebetet haben und auch die Baale angebetet haben. Und Gott sagt auf einmal hier, ihr werdet nicht mehr mich anbeten können. Ich werde diese Anbetung, die ihr mir bringt, von euch vollkommen wegnehmen. Ihr werdet mich nicht mehr anbeten können. Ihr habt Hurerei getrieben. Ihr habt es vermischt, den Gottesdienst für mich, habt ihr vermischt mit dem Gottesdienst für die Baale. Jetzt werde ich euch nur noch den Gottesdienst für die Baale überlassen. Ihr werdet mit ihnen feiern müssen. Ihre Feste, nicht mehr die Feste für Gott. Und was Gott hier auch deutlich ihnen sagt, ihr habt keine Vergebung, Leute. Ihr habt mich verworfen. Ihr habt keine Vergebung mehr. Diese Schlachtopfer, die Israel dargebracht hat, waren ja Opfer für ihre Sünden. Sie sind gekommen, wenn sie gesündigt haben, sind sie in den Tempel gekommen und haben gesagt, ich habe gesündigt. Ich bekenne es über einem Lamm oder über einer Taube, was immer es war, was sie geopfert haben. Ich bekenne es über diesen Tieren. Und diese Tiere wurden geschlachtet. Und ihre Sünde war damit weggenommen, war bedeckt. Und Gott sagt, Ich nehme von euch weg diese Möglichkeit, mir zu opfern. Ich nehme von euch weg die Möglichkeit, Buße zu empfangen. Ihr könnt nicht mehr Buße bekommen. Ihr habt mich verworfen. Jetzt müsst ihr eure Schande selber tragen. Ihr müsst eure Sünde selber tragen. Ihr habt keine Möglichkeit mehr zu opfern. Ihr habt keine Möglichkeit mehr, in den Tempel zu gehen und zu sagen, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Das sagt Gott hier dem Volk Israel. Ihre Schlachtopfer behagen ihm nicht. Er wird sie ein Leichenmahl, es wird wie ein Leichenmahl sein. Unrein wird, wer davon isst. Wenn sie auch versuchen, dort in einem fremden Land zu opfern, es ist unrein. Es ist nicht mehr für den Herrn, es ist unrein. Wenn sie opfern und meinen, dass sie Vergebung haben, unrein werden sie sein. Eigentlich ist diese Strafe eine heftige Strafe, die Gott hier ihnen gibt. Es gibt keine Vergebung mehr für sie. Und dann heißt es hier weiter, ihr Brot ist alleine für die eigene Kehle. Nichts davon kommt in Jahwes Haus. Es liegt kein Segen mehr auf dem, was sie essen. Das war ja auch ein Teil von dem Leben in Israel. Man hat Opfer dargebracht. Man hat besonders auch dann in dem Tempel ein Stück von dem, was man essen wollte, dem Herrn geopfert. Das war jetzt alles weggenommen von ihnen. Es war nur noch Perversion. Ihr ganzer Gottesdienst war nur noch Perversion. Und dann heißt es im Vers 5, was tut ihr denn am Feiertag, am Tag des Festes für Jahwe? Was tut ihr diesen Tagen? In der Gefangenschaft, was tut ihr da? Ihr arbeitet in diesen Tagen. Ihr seid auf den Feldern, ihr baut Häuser, ihr arbeitet. Was tut ihr an diesen Festtagen? Ihr habt vorher diese Festtage gehabt. Was tut ihr jetzt in diesen Festtagen? Ihr arbeitet. Ihr feiert nicht mehr. Das Feiern ist von euch weggenommen worden. Es ist nur noch Gottesferne. Wo sind die Feste? Die sind nicht mehr da. Gottesferne. Diese Feste sollten ja auch das Volk Israel zu Gott näher führen. Gott wollte, dass sie Freude haben in diesen Festen, aber dass sie auch Gott mehr erkennen. Das war nicht mehr da. Sie waren in der Ferne. Und dann das Letzte, und das ist das Schlimmste, die aus der verwüsteten Land flüchten, sammeln sich in Ägypten. Memphis wird sie begraben. Wo jetzt ihr Silber glänzt, wird Unkraut wachsen. Dornen werden ihre Häuser überwuchern. Das Interessante ist, dass hier Memphis erwähnt wird. Memphis ist irgendwie sowas wie 20 Kilometer von Kairo entfernt, ein bisschen nördlicher als Kairo. Und Memphis war hauptsächlich eine Totenstadt. Da wurden die ganzen Pharaonen begraben. Und was Gott hier sagt als Strafe, ihr werdet in der Ferne sterben. Dort werden eure Gräber sein. Da in der Totenstadt. Ich schicke euch in die Totenstadt. Da werdet ihr begraben sein. In der Ferne begraben. Hier, wo euer Wohlstand ist, wo euer Silber und Gold ist, das wird vergehen. Wo jetzt ihr Silber glänzt, wird Unkraut wachsen. Da, wo sie ihren Wohlstand jetzt im Augenblick haben, wo sie sagen, hier, das sind die Werte, die ich habe. Da wird Unkraut wachsen. Dornen werden ihre Häuser überwuchern. Verlassen, das Land verlassen sein. Und Tod dort in der Ferne. Das ist so die Strafe, die Gott hier in diesen Versen dem Volk Israel vorlegt. Gibt es noch Gnade? Das ist mein dritter Punkt. Gibt es noch Gnade? Jetzt, wo gerade Hosea diese Worte ausspricht, sagt er den Leuten, Leute, es ist der Schuss vor den Bug. Es ist die letzte Warnung, die ich euch gebe. Viele verstehen das ja mal ein bisschen anders. Die sagen, wenn man sagt, das ist die letzte Warnung, dann sagen sie, schön, dann gibt es keine Warnungen mehr. Die letzte Mahnung, okay, es gibt keine Mahnungen mehr. Und so hat das auch Israel leider verstanden. Es war die letzte Warnung, die Gott hier gibt. Und die letzte Warnung sagt, stopp, nicht weiter. So ein Schuss vor dem Bug heißt, okay, wenn du jetzt weiterfährst, wird der Schuss dich treffen. Bleib stehen. Und das ist, was Gott hier Israel sagen will. Leute, bleibt stehen. Schaut doch einfach mal eure Situation an. Bekehrt euch. Macht nicht weiter so. Es ist noch Gnade da. Es kommt die Zeit, wo die Gnade zu Ende sein wird. Aber es ist noch jetzt Gnade da. Und jetzt, wo wir sind ja Leute aus dem Neuen Testament, wir leben ja nach Jesus. Und unsere Aufgabe ist es, die Gnade zu verkündigen. Und das ist es, was wir tun. In Lukas 16, die Verse 29 bis 31, das geht hier um Lazarus und den reichen Mann. Und nachdem Lazarus gestorben ist und in den im Schoß von Abraham jetzt ruhte und der reiche Mann dort in der Hölle schmorte, da gibt es dann so eine Unterhaltung. Und der reiche Mann, der sagt, bitte, kann ich Lazarus zurückkommen und meine Verwandten warnen? Ich bin hier in der Hölle. Es geht mir überhaupt nicht gut. Kann ich Lazarus gehen und auferstehen und die anderen Verwandten warnen? Und dann lesen wir in Lukas 16, 29, doch Abraham sagte, sie haben die Weisung von Mose und den Propheten. Auf die sollen sie hören. Dann sagte der Typ, nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsse einer von den Toten zu ihnen kommen. Dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagte Abraham zu ihnen, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch sich nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Und Jesus sagt damit deutlich, die Warnung, die wir heute haben, das, was uns heute überzeugen soll, ist Mose und die Propheten und die Evangelien und die Gnade Gottes. Die soll uns heute überzeugen. In Lukas Kapitel 4, Vers 18, da liest Jesus in der Synagoge und er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkündigen, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Und dann sagt Jesus, heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen. Und Jesus sagt, ich verkündige euch das Gnadenjahr, das Jahr der Gnade, das auszurufen. Und das dürfen wir heute tun. Das ist unsere Aufgabe, das Jahr der Gnade auszurufen. Den Leuten zu sagen, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße. Es gibt noch Gnade. Heute ist noch Gnade. Und ich weiß nicht, wer du bist, der du hier gerade in den Reihen sitzt. Vielleicht sagst du auch, ich kenne diese Gnade noch nicht so richtig. Ich lebe auch noch so wie einer von den Leuten, wie sie in Israel gelebt haben. Ich tue, was mir gefällt. Aber ich höre das Evangelium jetzt. Das Gnadenjahr ist für dich heute da. Du darfst dich heute zu Jesus bekehren. Und das ist das Gnadenjahr, das wir verkündigen, dass wir zu Jesus kommen können, dass Umkehr möglich ist, dass wir uns heute noch bekehren können, dass es heute noch nicht so spät ist. Es wird ein zu spät geben, wo der Mensch sich nicht mehr bekehren wird können. Aber heute ist noch das Gnadenjahr da. Dass wir uns erfreuen diesem Gnadenjahr und lass uns dieses Gnadenjahr weitergeben den anderen Menschen. Lass uns zusammen beten. Lieber Vater, danke, dass du zu Israel gesprochen hast. Trotzdem, dass sie über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte nicht gehorcht haben, hast du trotzdem deine Propheten zu ihnen geschickt und sie gewarnt, sie gerufen, zurückzukommen. Und danke, dass du es auch heute tust, durch deinen Diener. Danke, dass wir es heute tun dürfen. Und danke, dass wir heute den Menschen verkündigen dürfen, dass es eine Zeit der Gnade gibt, dass du heute noch gnädig bist. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir diese Gnade nicht missachten, dass wir diese Gnade nicht falsch interpretieren. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, dass wir unser Leben ganz bewusst vor dich stellen und die guten Gaben, das, was wir haben, was wir empfangen, dass wir es einfach aus deiner Hand nehmen. Jesus, ich bitte von ganzem Herzen, dass du uns deine Gnade schenkst und dass heute wir dich ganz deutlich erleben. Und wir bitten dich, dass doch auch noch viele in unserer Zeit dich erkennen und bewusst ihr Leben vor dich stellen. Wir bitten dich, dass du das einfach heute schenkst und hilf uns, diese gute Boten zu sein, diese Propheten, wie es Hosea war, die trotzdem, dass sie ein schweres Leben haben, trotzdem, dass sie enttäuscht worden sind, dass sie trotzdem die frohe Botschaft weitergeben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns dahin führst und uns so segnest. Amen.